gekommen sind. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Jeden Mittwoch 16 Uhr, jeden Freitag 19 Uhr und jeden Samstag 19 Uhr und jeden Sonntag 10 Uhr. Ganz herzlich eingeladen. Ich lade dich ein für den Mittwoch. Da wird das Thema sein, deine Worte bestimmen dein Leben. Du sagst, und das ist wahr, was du sagst, egal ob es gut oder schlecht ist, du sagst immer die Wahrheit. So, deshalb ist es wichtig, dass wir ein Schloss vom Mund legen, wenn es negative Dinge sind, dass wir das nicht aussprechen, dass wir keine Flüche aussprechen, dass wir uns selbst nicht verfluchen und selbst nicht verdammen, sich selbst festlegen. Also wir brauchen da viel Gnade, dass wir weise sind und weise reden, so wie der Herr es will. Dann am Freitag wird das Thema sein, Gottes Verheißungen werden wahr. Oder werden Gottes Verheißungen wahr? Ist es wirklich möglich, dass Gottes Verheißungen wahr werden? Wir werden über die Verheißungen Gottes sprechen. Dann am Samstag, sieh deine Welt mit den Augen Gottes. Unsere Welt ist anders, als wir sie kennen. Also wir sehen immer, was vor der Nase ist, bis zu unserem Horizont, aber durch den Glauben sehen wir drüber hinweg. Sehen wir die Dinge, die Gott vorbereitet hat, was Gott gibt und was alles für uns vorbereitet. Herrliche Dinge, und davon werden wir heute ein Stück weit reden, dafür Gedanken machen. Weißt du, wer du bist? Weißt du, was Gott dir gegeben hat? Weißt du, was er aus dir machen möchte? Sehe über deinen Horizont hinweg, das ist meine Botschaft auch in dieser ganzen Woche. Lebe das versprochene Leben, wird am nächsten Sonntag das Thema sein. Gott hat uns verheißen, im neuen Land zu leben, wo Milch und Honig fließen. Ist das wirklich wahr? Weißt du, wir lesen Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Aber wenn ich so uns angucke, der eine hat Schnupfen, der andere hat Grippe, der andere hat die Seuche, der andere hat jedes Problem, jeder hat irgendetwas. Aber lebe in dem versprochenen Leben und wir können mit Gott glücklich sein, wenn wir es richtig anfassen, denn innen drin. Und das, was der Terstegen hier in diesem Lied Gottes gegenwärtig geschrieben hat und er meditiert hat, das hat letztendlich von Meister Eckhart noch sehr vieles übernommen, aus noch viel älteren Zeit, als diese Meditation und dieses Nachdenken. Gott ist gegenwärtig. Wenn du Gott in deinem Leben hast, dann bist du gesegnet. Egal, ob du auf dem Berg bist, im Tal oder irgendwo in der Einsamkeit, in der Wüste oder im Paradies. Gott ist gegenwärtig. Weißt du, wer du bist? Überleg einmal, mach dir Gedanken, wer bist du wirklich? Nicht nur Mann, Frau, Arbeiter oder Angestellter oder was bist du? Was bist du wirklich? Kennst du dich selbst? Sogar der Herr Jesus fragt die Leute eines Tages, Petrus, ihr Apostel, was denkt der, wer bin ich? Und du siehst, die Leute haben verschiedene Meinungen, Ansichten von Jesus gehabt. Der eine in Matthäus 16, der eine sagt, du bist ein Prophet, der andere sagt, du bist ein Lehrer, der andere sagt, du bist Wunderwirker, du bist Geistheiler, du bist, was weiß ich, Prophet. Und dann fragt er den Petrus, und Petrus, was sagst du, was ich bin? Was sagst du, dass ich bin? Und du kannst nur dich selber richtig erkennen. Und das ist meine Botschaft heute, wenn Gott es dir offenbart, wer du wirklich bist. Wenn Gott dich einfach, ja, dein Innenleben, wie beim Röntgen, sehen lässt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das war eine Offenbarung. Dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Und nicht nur über Jesus sollten wir Bescheid wissen, der Jesus ist, sondern auch über uns selbst. Und dazu brauchst du eine Offenbarung Gottes, dass Gott dir die Augen öffnet, dass du ein Königskind bist, ein Prinz bist. Nicht nur, ja, weil du vielleicht mit einem Prinzen befreundet bist oder in einer Beziehung mit einem Prinzen hast. Nein, dein Vater ist König. Und wenn Gott dein Vater ist, und dann bist du Prinz, Prinzessin. Und zwar überall. Und da musst du nicht mit irgendjemandem befreundet werden. Und ich werde einige Wahrheiten hier weitergeben, die Gott mir aufgeschlossen hat, die mir groß geworden sind. Weißt du, dann brauchst du keine Kommentare von niemand. Du weißt, wer du bist. Du bist Kind Gottes. Du bist ein erlöstes Gotteskind. Du bist ein befreites Gotteskind. Auch wenn du noch krank bist, denn in seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die große Wahrheit. Und zwar schon von Ewigkeit her. Nicht erst da, wo du krank geworden bist und zum Arzt gerannt bist. Nein, schon in der Ewigkeit. Noch bevor du krank geworden bist, bist du schon geheilt. Aber du brauchst diese Offenbarung. Das kann dir kein Pastor sagen, das kann dir kein Mensch sagen, das kann nicht der Arzt sagen. Das kann nur der Heilige Geist dir sagen. Du bist gesund. Nimm diese Gesundheit an. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Wer bist du? Du bist einmalig. Du bist was ganz Besonderes. Die gibt es nur ein einziges Mal in dieser Zusammensetzung, wie du bist, gibt es sich nur ein einziges Mal. Ein Schwabe hat sich mal Mühe gemacht und einfach seinen Obstgarten angeguckt. Da sagt er, kein Apfel ist gleich dem anderen. Kein Blatt ist dem anderen gleich. Und wie viel mehr Wir Menschen, wir sind nicht irgendwie unvergleichbar. Jeder ist einmalig, jeder ist einzigartig und da hast du ein Problem. Und da wirst du ein Problem haben. Wenn du das erkannt hast, ich bin einzigartig, ich bin einmalig, da merkst du plötzlich, du, zu mir passt niemand. Zu mir passt niemand. Ich finde keinen Menschen, der auf der gleichen Wellenlänge ist, der die gleiche Chemie hat. Zu mir passt niemand. Und das war, was der erste Mensch, Adam, gehabt hat. Er hat sich bei Gott beschwert, lieber Gott, ich habe die Tiere gesehen, die finden zueinander, die passen zueinander, aber zu mir passt niemand. Und dann, als Gott selbst die Eva ihm geschaffen hat, auch die Eva hat nicht ganz zu ihm gepasst. Die war auch anders als er. So, zu mir passt keiner. Kind Gottes, du musst etwas das begreifen, dass zu dir, ob du jetzt lieb und nett, christlich, geistlich bist, auch wenn du den Heiligen Geist hast, zu dir passt niemand. Sei ehrlich und du wirst auch leichter leben können. Niemand versteht mich. Alle hintergehen mich. Alle wollen was von mir, verstehst du? Niemand passt zu dir, weil du einzigartig bist. Du bist einmalig. Selbst der liebste Mensch, dein Nächster, passt nicht zu dir. Ist hart, was ich sage, aber ich will dir etwas zeigen, denn du bist etwas Besonderes in den Augen Gottes. Niemand kann sich in deiner Lage hineinversetzen, so wie du. Niemand versteht die Welt, so wie du. Niemand hat die Geschichte seines Lebens, so wie du. Ich habe mit meinen Kindern mal Spaß gemacht und so auf der Straße Autos beobachtet. Und ich habe eines festgestellt, kein Auto ist gleich. Der eine hat mehr Kilometer, der andere hat weniger Kilometer, der andere ist rostiger, der eine hat hier eine Schramme, der andere hat dort eine Schramme. Und der eine ist mehr gepflegt, der andere ist weniger gepflegt. Keiner ist gleich. Selbst auf dieser Welt ist einmalig. Und keiner Tag ist wie dem anderen gleich. Und jeder hat eine andere Perspektive, weil jeder einmalig ist. Wer bist du? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jeder andere ist anders. Und wenn du damit anfängst zu leben, wirst du die Welt verstehen und weniger Ärger und Streit haben und glücklicher sein. Ich bin Adam, hat Adam da begriffen. Und dann musst du auch niemand die Schuld zuschieben dem anderen. Ja, die Eva, die du mir gemacht hast, die ist schuld, dass ich jetzt hier reingefallen bin. Wir alle sind verschieden. Wir sind alle verschieden von der Geburt bis zum Tod. Wir sind verschieden. Jeder hat andere Möglichkeiten, hat eine andere Ausgangsbasis, hat andere Chancen, entwickelt sich anders. Jeder ist anders. Wer bist du? Jeder hat andere Voraussetzungen. Wenn du in einem Haus von einer Familie von einem Millionär geboren bist, bist du anders veranlagt und so weiter, wirst du vielleicht verwöhnt. Aber wenn du in einem armen Haus zur Welt gekommen bist, hast du geboxt und dich durchgekämpft und dich durchgeschlagen. Ich habe von einer reichen Familie mal gelesen, also Millionäre oder Multimillionäre, die haben die Kinder nur bestimmtes Geld gegeben. Die haben gesagt, ihr müsst selber kämpfen und selber euch hocharbeiten. Ihr müsst selbst wissen, was Arbeit ist. Nicht nur die Rente vom Papa oder das Erbe. Jeder musste selbst. Was denkt ihr, wer bin ich? Und Jesus wartet auf die Antwort, was die bekommen, aber nicht durch die Erkenntnis, durch das Äußere, durch das Wirken, sondern durch das, was Gott wirklich in ihm gewirkt hat. Und wir sollten auch wir sollten erkennen, wie Gott uns sieht, wie Gott uns einstuft, wie Gott uns behandelt. Ja. Und meine Bibel sagt noch weiter, Jesus lehrt hier dieses Geheimnis, was ich hier verkündige. Was ihr wollt, dass euch die Leute sagen, tut dies zuerst. Oder tun, was ihr wollt. Jeder hat andere Gaben, jeder hat andere Erkenntnis, jeder sieht die Dinge anders, jeder hat eine andere Meinung. Jeder ist anders. Jeder hat andere Ansicht und Einstellung. Jeder wird anders von Gott geführt. Und ich kann nicht sagen, du musst so sein wie ich. Wir müssen so sein, wie Gott es will, dass wir sind. Jeder wächst anders auf, ist anderen Menschen begegnet, hat andere Lehrer gehabt, auch wenn es in der gleichen Schule war, hat anders gelernt, hat Enttäuschungen durchgemacht. Jeder macht andere Krankheiten. Der andere ist gesund bis ins hohe Alter und andere werden schon krank geboren, behindert geboren. Wir haben alle andere Niederlagen, andere Siege, andere Verletzungen. Wir sind total anders. Und deshalb, wir müssen uns zuerst mal selbst annehmen. Wer bist du? Wer bin ich? Jeder macht andere Fehler und seine Fehler werden auch anders aufgenommen. Du glaubst jetzt, dass jeder anders ist. Und wenn du das dir bewusst bist, dass du merkst, ich bin anders als mein Pastor, als mein Mann, meine Frau, meine Kinder. Selbst unsere Kinder sind alle anders. Kein Kind ist gleich. Gott hat uns als Originale geschaffen. Und genau das ist es. Genau das ist es. Christsein ist mit Original zu, oder Christsein heißt Original werden. Das ist die Bekehrung, dass du Original wirst, deine Identität findest. Wer bin ich wirklich? Dass der Heilige Geist dir zeigt, das bist du. Du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Denk nur an Paulus. Zuerst mal geht er in eine falsche Richtung. Zuerst kämpfte gegen das Christentum und dann wird er der größte Missionar aller Zeiten. Wir sind als Originale von Gott gemacht worden, aber wir sind noch keine Originale. Wir müssen uns zuerst einmal als Originale annehmen. Wir sind von Haus aus nur, Entschuldigung, ein Batzen Dreck. Wir sind nur Lehmhaufen. Aber Gott hat aus diesem Lehm dann den Menschen geformt. Dich und mich. Und dann sind wir geworden. Wir müssen andere Dinge ertragen, andere Dinge erdulden. Christ sein. Und das ist das Geheimnis, dass wir Gegensätze ertragen, Gegensätze verstehen, mit Gegensätzen zurechtkommen und die Gegensätze ernst nehmen. Der ist anders. Der ist anders, total anders. Und dann müssen wir lernen, auf den anderen zuzugehen. Wenn ich mich selbst erkannt habe, wer ich bin, kann ich erst den anderen annehmen, kann ich sogar Gott akzeptieren, dass er mich anders gemacht hat. Sonst rebellieren wir gegen Gott und sagen, Gott, warum hast du mich so und so gemacht? Ich möchte lieber 1,80 Meter sein. Oder nur mein Normalgewicht haben. Oder was weiß ich. Verstehst du, aber warum hast du das, diese Gene und all das in mir so hineingelegt? Warum? Wenn du erkennst, dass du anders bist als die anderen, dann hörst du auf, ein Egoist zu sein. Dann wirst du mit dir selber zufrieden. Viele Christen begreifen nicht, dass jeder anders ist. Die denken, die müssen alle in Uniform, alle gelb Regenmäntel, gelbe Stiefel, die gleiche Veranlagung haben, alle gleichzeitig aufstehen, alle gleichzeitig hinsetzen, alle gleichzeitig die gleichen Bewegungen machen, das gleiche Gebet sprechen. Nein, jeder ist anders. Wenn du das nicht begreifst, dann wirst du ein Einsiedler, dass jeder anders ist. Dann ziehst du dich zurück und sagst, die Welt versteht mich. Ich möchte nur allein in meiner Mansarde leben oder in meinem Kellerloch oder wo auch immer. Dann rebellierst du gegen die Welt und gegen dich selbst. Und viele laufen vor sich selber weg und merken gar nicht, dass sie vor sich selber weglaufen und komisch werden dabei. Eigenbrötler werden. Jedes Original ist komisch für den anderen. Ich bin komisch für dich und du bist komisch für mich. So, wir sind mal gleich jetzt. Sind wir quitt. So, jeder ist ein Original und jeder ist dem anderen als Original befremdlich und eigenartig. Denk an Picasso. Der Picasso hat einmal die Bilder gemalt, einen Klecks genommen, an die Wand geschmissen und er sagt, wunderbar, das ist das Bild. Und dann meditiert er drüber und denkt drüber und dann legt er fest. Und Gott macht auch so einen Klecks. Und dann ist es, was du in dein Leben, in das Bild interpretierst. Darauf kommt es jetzt an, was du daraus machst. Da kannst du dann stehen in der Galerie und sagen, ich weiß gar nicht, was der Maler sich gedacht hat. Diese Kleckse, diese Striche, diese Schnörkel, was hat er sich gedacht? Und wenn du dich selbst nicht verstehst und nicht weißt, was der Künstler von dir wollte, dann rätselst du über dein Leben. Was ist mein Leben? Warum die Krankheit, warum der Sieg, warum die Niederlage, warum die Armut, warum der Reichtum, warum die Kämpfe? Jedes Original ist ausgefallen für den anderen. Verrückt, wahnsinnig, widersprüchlich. Und wir sind in der Gemeinde auch genau das Gleiche. Jeder ist anders. Jeder ist anders. Und wir müssen uns einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Er hat uns angenommen, so wie wir waren. Sünder, verlorene, eigensinnige und so weiter. In Römer Kapitel 15, Vers 5, da heißt es hier, der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig miteinander werdet. Einträchtig. Verstehst du? Einträchtig miteinander geht, dass ihr euch vertragt, nicht beißt, nicht auffrisst. Weißt du, jeder kommt anders. Ich werde nicht vergessen, mein Vater bringt 3 Ferkel, wir haben schon 3 Ferkel im Stall gehabt schon, und dann bringt er noch 3 Ferkel vom Markt, und da gab ein Streit, hat jeder den anderen gebissen, das ist unser Stall. Verstehst du? Christen würden sagen, das ist unsere Gemeinde. Und die haben sie gebissen. Weißt du, was mein Vater gemacht hat? Der ist in eine Werkstatt gegangen, hat Petroleum genommen und Lappen in Petroleum eingetaucht und dann alle 6 eingerieben. Und dann haben sie geschnuppert. Dann standen sie da, weißt du, haben beieinander beschnuppert und es war Friede im Stall. Wenn wir entdecken, wir sind anders, wir kommen aus einem anderen Stall, Und jeder kommt aus dem anderen Stall. Jesus sagt, ich habe noch Schafe in einem anderen Stall und ich muss die auch reinholen. Und das war für die Juden ein großes Problem, dass die Heiden zur Gemeinde hinzukommen sollen. Verstehst du? Und dann musste der Heiland auch in die Werkstatt gehen und die Christen mit Petroleum einreiben. Dass alle den gleichen Geist haben. Die gleiche Gesinnung. Die gleiche Einstellung. Wir sind anders, aber wir haben einen anderen Geist. Den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bringt die Einheit, diese Eintracht. Dass wir einträchtig beieinander sind. Dass wir uns nicht zanken und beißen und fressen und auffressen. Einträchtig sein ist, dass wir einstimmig sind. Einklang, brüderlich, einhellig, alle das gleiche Ziel, die gleiche Einstellung, einträchtig gesinnt sein untereinander, so wie Christus dem Christus entspricht, damit wir mit einem Munde sprechen, das gleiche, nicht der eine sagt Ho, der andere Ha und der andere I. Wo kommen wir dahin? Darum nehmt euch einander an, heißt es hier weiter im Römerbrief, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Nicht zu unserer Ehre, zu unserer Einbildung, sondern zur Ehre Gottes, einander annehmen. Das ist Christentum. Die meisten Leute denken, Christentum ist nur, dass ich happy bin. Nein, da musst du den anderen annehmen und plötzlich sind wir eine Galerie von Originalen. Eine tolle Galerie, eine tolle Ausstellung. Zu Gott zu finden, heißt es, zu sich selbst zu finden zuerst einmal, wer bin ich? Und das muss uns der Heilige Geist offenbaren, dass ich mit dem gleichen Lappen eingerieben bin. Dass ich durch das Blut Jesu Christi erlöst bin. Dass ich die Gnade gefunden habe und ich von der Gnade lebe. Die Instrumente, also die technischen Instrumente, da kann man das ein bisschen verschieben. Aber normalerweise Klavier und Gitarre und so weiter, die werden nach einem Grundton gestimmt. Und dieser Grundton ist A. Nach dem Grundton A. Und deshalb kann man zusammenspielen. Sonst, was glaubst du, was da für ein Chaos wird, für ein Durcheinander wird. Selbst wenn Engel spielen würden, wären Durcheinander. Aber alle sind auf einen Grundton abgestimmt und unser Grundton ist hier Jesus Christus. Wir sind anders. Klavier ist anders, Gitarre ist anders, Trompete ist anders, Flöte ist anders. Und alle müssen auf einen Grundton gestimmt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann laufst du davon. Dann verstehst du nicht. Und deshalb ist es so wichtig, wir brauchen Harmonie. Und diese Harmonie entsteht nur, wenn wir diesen Grundton in unserem Leben haben. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Sonst hast du Disharmonie, Kokophonie. Oder wie man die Dings auch nennen möchte. Verstehst du? Gott ist der Schöpfer unseres Lebens. Wir sind seine Idee, ist seine Konstruktion. Er hat dich so gewollt, wie du bist. Er hat dich für dein Leben einen bestimmten Zweck. Und von ihm erhalten wir auch unsere Identität. Er sagt, was du sein solltest. Er unterschreibt unten, was das bedeutet. Regenbogen. Oder was weiß ich. Finsternis. Er ist es, der unser Leben den Inhalt gibt und bestimmt. Erst wenn wir wirklich Gott gefunden haben, haben wir unsere wahre Identität gefunden. Wer bin ich? Und was sagt ihr, dass ich bin? Weißt du, du sollst nicht hören, was die Menschen von dir sagen. Denn weißt du, normalerweise, was die Menschen von dir sagen, ist das, was du gerne hörst. Oder was auch immer, was dir gut tut oder was die anderen für eine Meinung von dir haben. Weißt du, was denkt Gott über dich? Das ist das Ausschlaggebende. Was denkt Gott? Das ist für deine Identität. Nicht, das ist ein toller Mensch. So viele tolle Menschen sind schlechte Menschen. Wo wir denken manchmal so viel. Weißt du, die sind gewaltige Menschen oder großsprecherische Menschen. Aber diese Menschen, wenn du den anguckst, die sind innen hohl und leer, machen nur großen Krach. So, unsere Identität haben wir erst einmal, wenn wir zu uns selbst gefunden haben. Ist ja schon harte Arbeit. Christsein ist nicht nur, ich glaube an Jesus Christus. Was sagt ihr, was ich bin? Und diese Frage stellt er, dass du dich selbst beantwortest. Du solltest einmal in der Gegenwart Gottes hineinkommen. Was denkt Gott von mir? Und frag dich, was denkt er wirklich von dir? Und du wirst feststellen, dein Herz ist böse von Jugend an. Und die meisten Menschen suchen sich nur sich selbst. Sie suchen nicht Gott. Sie suchen nur sich selbst, seine Gesundheit, sein Vorteil, sein Fortkommen, seine Entwicklung, sein Glück. Was suchst du? Versuch einmal, dein Leben nachzudenken und du wirst merken, ich bin auf einem Ego-Trip. Boah. Weißt du, ich will mich verwirklichen. Aber es geht nicht, dass du dich verwirklichst, sondern dass Gott sich in dir, in mir, in uns verwirklicht. Dass er seinen Zweck erfüllt, was er geplant hat und vorgesehen hat. Sonst werden wir eine egozentrische Einstellung bekommen. Ich. Mich haben sie verletzt. Mich haben sie nicht gegrüßt. Mich haben sie übersehen. Mir haben sie nicht geholfen. Mich haben sie nicht angehört. Ich hätte eine ganz andere Meinung gehabt. Verstehst du, sie haben auf meine Meinung nicht gehört. Ich. Wer auf dem Ego-Trip ist, der stört sich selbst, der frisst sich selber auf. Der macht sich selbst kaputt, seine Welt, seine Wirklichkeit, und er wird einsam. Am Schluss hat er niemand mehr. Weil der ist nicht für mich, der ist nicht für mich, die ist nicht für mich und jener ist auch nicht für mich, die Gemeinde ist nicht für mich. Und dann merkst du plötzlich, niemand ist für mich. Nicht einmal der liebe Gott, auch nicht der Teufel. Verstehst du? Und dann wirst du einsam. Diese Ich-Sucht, dieser Ego-Trip hat direkte Auswirkung auf unsere Identität, wer wir eigentlich sind. Wer wir eigentlich sind. Jesus sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hier, obwohl er Sohn Gottes war, obwohl er die höchste Autorität im Universum war, sagt er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Vater, als er Richtung Golgatha geht. Dein Wille geschehe. Erst durch die Selbstannahme ermöglicht Gott uns die Gottesliebe, dass wir Gott lieben, dass wir Gott verstehen, dein Wille geschehe und dann auch die Nächstenliebe. Nachdem Jesus die Gottesliebe erfahren hat, was Gott wirklich von ihm will, kann er zum Schächer sagen, und du wirst mit mir im Paradies sein. Ich will nicht allein im Paradies sein. Du wirst mit mir als Schächer, du hast vor ein paar Minuten noch mich verspottet, verlacht, mich kritisiert, an mir genörgelt, und jetzt, du wirst mit mir im Paradies sein, weil Jesus sich angenommen hat, sein Schicksal angenommen hat, seinen Werdegang, seine Geschichte angenommen hat. Ego-Trippler, da liest du schon in 1. Mose 6, Vers 5, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Das sind so die Ego-Trippler. Die sind immer, wir wollen groß werden, wir wollen einen großen Namen uns machen. Und das ist der Mensch ohne Gott. Das ist der Mensch ohne Gott. Er sieht nur sich selbst, will sich selbst profilieren, groß rauskommen. Bekannt werden, berühmt werden, sich ein Denkmal setzen oder was auch immer sein mag, so werden wir Gott. Das ist dieser Urtraum des unerlösten Menschen. Der Mensch muss zuerst einmal von seinem Ego-Trip erlöst werden, dann erst von seinen Sünden und dann von vielen anderen noch dazu. So, die Ursünde ist die Rebellion gegen Gott. Ich will so sein wie Gott. Nein, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Der Mensch muss ein neuer Mensch werden. Die neue Schöpfung nach 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, wo das Alte vergeht, dieser Klumpen Dreck sich auflöst in Geist und etwas Neues beginnt. Gott hat uns geschaffen als Originale. Weißt du, er hat die Leinwand genommen. Leinwand ist nur die Materie. Was da drauf kommt, das ist ausschlaggebend auf dieser Leinwand. Was dieser Künstler dann malt. Wir möchten uns gerne der Welt anpassen, wir möchten alle so gleich sein. Nein, Gott hat jeden anders gemacht. Und versucht niemanden zu kopieren. Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, wir werden geboren als Originale und sterben als Kopien. Und das ist die Tragödie der meisten Menschen, dass die als Kopie von der Gemeinde, von der Religion, von der Philosophie, von der Kultur sterben. Die bleiben nicht Originale. Und was ist, wenn wir unser Original verlassen, wir wollen gleich sein mit den anderen. Wir wollen ja nicht auffallen, negativ auffallen. Wir orientieren uns immer an den anderen, wie der andere ist. Weißt du, wie die Gottlosen sind, wie eigentlich, ja, wenn wir mit Kranken zu tun haben, wir identifizieren uns plötzlich mit Kranken, dann mit den Schwachen, mit Versagen und was weiß ich, oder dann mit den Reichen und Mächtigen und Großen und zerstören dabei unsere Werte. Und ich sage, mancher Arme ist glücklicher wie ein Superreicher. Mancher Arme, weil er hat ja, was er braucht. Er hat sein Essen, der kann auch nicht gleich in 10 Betten schlafen. Weißt du, wenn ich höre, da hat einer 10 Schlafzimmer. Verstehst du? Der kann jeden Tag, die Woche über, jede Nacht in ein anderes Schlafzimmer gehen. Der kann gleich Hotel aufmachen. Ja? Oder du kannst auch nur ein Schnitzel essen. Sonst kriegst du Verstopfung. Nur als Beispiel, wir sind als Originale geschaffen, nur für uns selbst. Und deshalb werde Mensch, Mensch. Viele degradieren sich und zerstören sich, indem sie sich so wichtig nehmen. Und der Teufel will uns so, ja, zu Karikaturen machen, dass wir nicht selber sind. Zu Bettler, Lumpen, oder Eseln. Und Packeseln für alle möglichen. Weißt du, der Teufel versteht es so raffiniert, einzufädeln. Gott hat uns bestimmt zum Herrschen und nicht zum Dackel sein. Du sollst Kopf sein und nicht Schwanz. Das hat die Bibel gesagt. Das hat Gott gesagt zum Volk Israel, als er das Volk erwählte. Und durch Jesus sind wir der neue Adam. Neue Menschen. Und jetzt heißt es, jetzt entwickle den neuen Adam in dir. Nicht diesen alten Adam oder nach diesem alten Adam. Wir sollen neue Menschen werden mit neuen Aufträgen, mit neuen Funktionen, mit neuer Ausrichtung. Wir sollen jetzt plötzlich eine neue Rolle spielen, nicht wie der alte Adam, nur auf dem Garten aufzupassen, sondern jetzt sollen wir ja in die Welt hinausgehen, schöpferisch sein, unseren Zweck erfüllen. Und das ist nur möglich, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt. Ohne den Heiligen Geist läuft es nicht. Du brauchst dieses Petroleum, damit du merkst, der andere ist auch da. Und dann kann man sich gegenseitig ergänzen, einander helfen, einander annehmen. Und dann der Besondere und der Besondere, da gibt es was ganz Besonderes. Wenn jeder dann zusammenträgt und das auf ein Ziel zugeht, eine Aufgabe erfüllt, dieses gemeinsame Ziel. Und wir sind stark, wenn wir etwas gemeinsam unternehmen. Und sobald wir anfangen zu der in der Richtung, jener in die andere Richtung zu ziehen, dann richten wir das Chaos. Und das zerreißt dann alles. Durch Jesus erreichen wir unsere Einmaligkeit und besondere Merkmale unseres Lebens werden dann durch Christus geschehen, obwohl wir das noch gar nicht sind. Wir sind noch Lumpen, Entschuldigung. Ich will das mal so darstellen. Was war der Petrus, als der Herr ihn berufen hat? Er war Schlappen, Entschuldigung. Das war er. Mal himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt. Herr, ich kann mit dir auf dem Wasser gehen. Und dann schaut er wieder auf die Wellen, auf den Sturm und er fängt an zu sinken. Petrus war gar nichts. Aber was sagt Jesus? Du sollst Fels werden. Du sollst Fels werden. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ist nicht der Papst, aber der Fels, das ist Fundament. Dein Leben soll Fundament haben, dass du nicht gleich sinkst. Wir sollen Licht und Salz sein in der Welt. Das ist unsere große Berufung, der neue Adam. Entfaltet die Gaben, die Gott in ihn hineingelegt hat. Unsere Fähigkeiten. Plötzlich hört unsere Unterdrückung auf, dass wir das gar nicht als Unterdrückung sehen, was da passiert um uns herum. Die Verfolgung gar nicht als Verfolgung betrachten, die Krankheit nicht mehr als Krankheit betrachten, sondern wir sehen, dass es alles zu unserer Auferbauung, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Auch wenn plötzlich etwas in unserem Leben geschieht. Und durch Jesus bekommst du diese Menschenwürde wieder. Diese Menschenwürde, diese Achtung vor dir selbst und die Achtung vor dem anderen. Und du siehst, der Herr arbeitet an dem auch. Und zwar vielleicht ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, wie auch immer. So wie er an mir arbeitet, so arbeitet er an jedem Einzelnen. Und durch Jesus beginnt in dir und mit dir was ganz Neues. Plötzlich merkst du, die Welt ist total anders. Die Natur ist viel schöner. Du bist befreit von dieser Engstirnigkeit, von dem Materialismus. Du merkst, es ist alles vergänglich. Und dann hast du, als wenn du nicht hättest, so sein und nicht sein, lebst du ganz anders. Du atmest wieder auf und sagst, jetzt endlich kann ich mich entfalten, kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Durch Jesus entdeckst du dich selbst, bekommst neue Inhalte und Werte in deinem Leben. Wer sich selbst nicht erkennt, der wird auch seine Umwelt nicht erkennen und registrieren und wird auch Gott nicht erkennen. Wenn du Gott nicht richtig erkannt hast und dich selbst nicht richtig erkannt hast, kannst du auch den Nächsten gar nicht sehen. Denn du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, brauchst du den anderen auch gar nicht lieben, kannst auch Gott gar nicht lieben. Du musst immer von dir ausgehen. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von der Selbstentfremdung, dass er sich selbst entfremdet, sieht nur sich selbst, wir wollen uns einen Namen machen, ich, ganz groß rauskommen. Wenn Jesus in deinem Leben hineinkommt, besinnst du dich zuerst mal auf dich selbst, merkst du, alles was ich bin, bin gar nichts. Alles was ich habe, habe ich nur dank seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit. Du hörst auf, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, du hörst auf, dich von anderen Leuten kommandieren und bestimmen lassen, du wirst plötzlich selbst deine Entscheidungen treffen und du wirst selbst zu deiner Entscheidung dann stehen, denn weil du es selbst getroffen hast. Die meisten Entscheidungen, die du selber nicht getroffen hast, die sind nicht deine Entscheidungen, die sind Fremdbestimmungen. Und dann babbelst du was nach, was die anderen sagen. Und denkst, das wäre von dir. Aber du musst selbst draufkommen. Selbst mal die Finger verbrannt haben. Dann weißt du, nächstes Mal, dann passt es auf. Wir brauchen ein ganz neues Selbstbewusstsein. Und wenn du das hast, wirst du ganz demütig. Du sagst, du, ich bin nichts, ich habe nichts, wenn es darauf ankommt. Ich versage, ich schaff's nicht. Ich bin nicht fähig. Alles, was ich bin abhängig von dem, der mir was gibt. Das ist der Herr zuerst einmal, der mich stärkt. Dann wirst du dich auch nicht erpressen lassen von jedermann und kommandieren. Du wirst deine Meinung behalten. Wirst du deiner Überzeugung stehen, was es auch immer ist. Du wirst wissen, ich bin erlöst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ihr könnt mir erzählen, liebe Brüder und Schwestern, was ihr wollt. Mein Erlöser lebt. Jesus Christus lebt. Verstehst du? Das weißt du. So wie dieser Hiob. Und das ist, wo er sich wieder aufrappelte und aufstand. Du wirst dich mehr und mehr von dem Druck befreien, der Umwelt. Weißt du, nur Materie zu sein. Und was ist Materie? Materie ist etwas Zusammengepresstes. Verstehst du? Eigentlich, ja, unter diesem Druck der Natur, da entstehen Steine, da entstehen Metalle. Dieser Druck der Atome, die Atome werden zusammengepresst, aber plötzlich, wenn du im Geist bist, du lebst in der Freiheit des Geistes, in der Freude, im Frieden, dann hast du ganz andere Prioritäten in deinem Leben. Wenn du Jesus siehst, dann siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Dann siehst du, die Welt, die geht doch dahin. Alles ist so vergänglich, so nichtig. Was sind 80 Jahre? Was sind 10 Jahre? Verstehst du, wie schnell vergeht die Zeit? Ich wollte hier in Berlin bleiben bis zur Olympiade. Und ich bin inzwischen schon 26, 27 Jahre geblieben. Und wahrscheinlich bleibe ich für noch länger hier in dieser Stadt, verstehst du, wenn Gott mich erhält. Aber was ist das? Die Welt ist so vergänglich, an bestimmten Merkmalen festgelegt. Aber alles geht vorbei. Und Satan versucht, uns unsere Identität zu rauben, indem er sagt, mach was, tu was von dir aus. Nein, Gott muss etwas aus unserem Leben machen. Und dann ist das für die Ewigkeit geschaffen. Das sind ewige Werte. Die Babylonier wollten sich selbst einen Namen machen, einen Turm bauen. Und der Herr hat dann zur gleichen Zeit, und Abraham ist der Zeitgenosse von Babyloniern. Und Gott sagt, und Abraham, ich will aus dir eine Nation machen, aus dir ein Volk machen, aus dir und dir einen Namen geben. Und was ist passiert? Die Babylonier, weiß gar nicht mehr, wo die genau geblieben sind, aber von Abraham, da sind so viele Rückständen da. Er ist der Vater der Gläubigen. Die Moslems berufen sich auf Abraham, die Christen berufen sich auf Abraham und die Juden berufen sich auch auf Abraham. Und so viele andere mehr auf das Vorbild des Glaubens. Er hat Spuren zurückgelassen. Und Gott möchte dich benutzen, dass du Spuren zurücklässt. Irgendwo, irgendetwas. Und wir lassen was zurück. Und Satan versucht, dich zu verstümmeln, dass du deine eigene Identität nicht mehr erkennst und nicht mehr bist, dass du irgendjemand nachmachst und nachäffst. Und nicht vermischt mit irgendjemand. Deshalb wollte Gott nicht, dass sich die Kinder Israel vermischen. Die sollen ihre Eigenständigkeit behalten. Die sollen ihren Weg gehen. Nicht wie die Kommunisten und Sozialisten alle gleich machen. So, es geht nicht gut. Das überlebt nicht die Zeit. Die Planwirtschaft ist vom Teufel. Vom Stalinismus, diese Zwangsherrschaft. Ihr müsst alle gleich sein. Alle in die gleiche Uniform. Alle in die gleiche Partei. Alle mit einer Stimme sprechen. Nein, wir müssen seine Stimme hören und dann werden wir die Dinge tun, wie Gott es will. Wie gefallen die vier Jungs in Babylon? Und wir sind genau in der gleichen Phase, in dem gleichen Abschnitt wie Daniel und wie seine Freunde in der babylonischen Gefangenschaft. Wir sind in dieser Welt, wir können nicht weglaufen. Aber sie haben sich nicht einen Stempel aufdrücken lassen vom Nebukadnezar. Und die haben gesagt, Nebukadnezar, du magst lieb sein und nett sein, aber wir möchten nicht von der Speise des Königs essen. Und wir wollen nicht die Namen tragen, die der König uns gibt. Und wir sollen aufhören und aufpassen, dass wir nicht diese babylonische Lebensweise und Denkweise annehmen. Wir sind in der Welt, kannst nichts dafür, dass du hier bist. Aber du musst dich der Welt nicht anpassen. Du darfst deinen Kopf behalten, deine Meinung behalten. Man gab diesen vier Jungs heidnische Namen, weißt du, aber die Schale, das war nur das Äußere, was sie innen drin waren, das konnte der König nicht nehmen und vernichten. Sie blieben Originale bis zum Schluss. Daniel hat sich nirgendwo als Belsatzer sich bezeichnet. Er blieb immer, was er war, original. Auch am Königshof. Und er ließ sich nicht rausbringen aus seiner Anschauung, seiner Verhaltensweise, seinem Lebensstil. Als der König ein Gebot, der andere König wieder ein Gebot ausgab, du sollst 30 Tage zu niemand anderen beten, als nur zum Kaiser. Dann hat er regelmäßig sogar noch sein Fenster aufgemacht und weitergebetet wie schon immer. Ein Original. Originale lassen sich nicht manipulieren und zwingen. Alle die vier Jungs, sie trinken nur Wasser und essen Gemüse und sie sind nach 10 Tagen schöner und klüger. Verstehst du? Weil sie das tun, was sie innen, von innen her drin haben. Wir wollen uns nicht verunreinigen, vermischen. Sie wollten sich nicht versündigen, von wem auch, von was auch immer. Sie wollten ihre Identität behalten, das, was sie immer waren. Und Daniel wusste, wer er wirklich war. Ich bin Daniel, ein Liebling Gottes. Ich habe Gemeinschaft mit dem Herrn. Und er wusste, wem er diente, wem er vertraute. Und er ließ sich nicht abbringen. Jetzt musst du jemand anders beten. Weißt du, der Teufel möchte, dass du vielleicht für 3 Wochen zu jemand anders betest, als zu Gott. Ja, das ist so Kleinigkeit. 30 Tage wirst du noch überstehen. Nein, er sagt nicht einmal, einen einzigen Tag kann ich überstehen. Ich bleibe bei meinem Gott. Und er verlor seine Identität und Integrität und Gottesverständnis und seinen Gottesdienst nicht. Er blieb das, was er war. Er betete treu zu Gott. Und er achtete das andere Gebot nicht. Weißt du, wenn du ein Original bist, wirst du auf die Gebote der Menschen nicht groß achten. Das ist okay, das ist in Ordnung, aber du wirst deinen Weg gehen. Verstehst? Du wirst deinen Weg gehen. Lass die Leute machen. Wenn die das denken, dass es richtig ist, sollen sie es machen. Aber ich möchte meinen Weg mit meinem Gott gehen. Das war Daniel. Er betete treu weiter. Er hielt sich weiter an Gottesdienst. Er hielt sich weiter an der Sache Gottes. Er war nicht käuflich. Er war nicht manipulierbar. Daniel Kapitel 6, Vers 3, können wir das nachlesen. Wir können es nicht, nein, wir werden auch nicht unsere Knie beugen vor diesem Standbild des Nebukadnezars. Er verlor seine Sendung nicht, seine Träume, seine Vision nicht. Er blieb, wer er war. Wer bist du? Wer bist du? Wenn du weißt, wo du herkommst, wozu du da bist, auch wenn du in der Gefangenschaft bist, auch wenn du in Engpässe hineingeratest, auch wenn du vielleicht nicht weiter weißt, du weißt, Gott ist mit mir und ich diene dem Herrn. Und ich bin Gott treu. Ich gebe meinen Zehnten, ich gebe mein Opfer. Und der wird mich auch vor den Löwen bewahren. Auch wenn die noch so bissig und grantig sind. Er verlor seine Vision nicht. Und wir sind in der Endzeit, ihr Lieben. Der Tag X wird kommen, dass plötzlich ein Mahlzeichen des Tieres, Computers oder von wem und für was auch immer, aufdiktiert wird. Ihr müsst euch alle registrieren lassen. Jeder wird jetzt eine Nummer werden. Beim Teufel ist man eine Nummer. Da bist du nicht eine Persönlichkeit. Da bist du nur eine Nummer. So wie beim Nazis in der Konzentrationslager. Da waren die Gefangenen nicht mit ihrem Namen dort, sondern mit einer Nummer. Und der Teufel möchte die Menschen zu einer Nummer machen. Wenn da einer ausfiel in Babylon, so heißt es in den Apokryphen einmal, beim Turmbau zu Babylon, wenn da jemand ausfiel, kam gleich der Nächste, wurde nachgerückt, die nächste Nummer. Aber bei uns als Menschen, wenn da einer ausfällt, da ist eine riesige Lücke da. Da merkst du, wenn ein Mensch plötzlich nicht mehr da ist, wenn ein Mensch nicht mehr lebt, da ist eine Lücke da. Er hinterlässt etwas. So, beim Teufel, der Teufel versucht mit allen Tricks uns den Namen zu nehmen, uns einen Stempel auszudrücken. Du bist das und das und das. Und Tiere werden nummeriert. Da kriegen sie einen Clip ins Ohr und die sind nummeriert. Wir sind schon so weit, dass Tiere nummeriert werden. Aber wir sind keine Viecher, ihr Lieben. Wir sind noch Menschen, von Gott erwählt, von Gott, Jesus Christus erlöst. Und Gott kennt uns beim Namen, nicht bei der Nummer. Gott kennt uns beim Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Er hat uns bei unserem Namen gerufen, und zwar von Anfang an, schon bei der Geburt. Noch vor der Geburt hast du den Namen Gottes in deinem Leben integriert bekommen. Wir kommen zwar nackt und namenlos in diese Welt für Vater und Mutter, aber Gott hat uns seinen Namen gegeben und der Name wird in der Ewigkeit noch einmal publik gemacht. Er wird uns bei unserem Namen rufen und Bücher werden aufgetan und wessen Name nicht die Nummer, wessen Name nicht im Buch des Lebens steht, der wird gar nicht dort hochkommen. Der wird es nicht schaffen. Wir sind nackt in diese Welt hineingekommen, aber jetzt heißt es, finde deine Identität. Was hat Gott von meinem Leben gewollt? Was für eine Idee? Was steckt dahinter? Warum bin ich da? Wenn du einen Kugelschreiber raus zur Hand nimmst, da war es so ganz schnell, der ist zum Schreiben. Und ein Büchsenöffner, du weißt, wie was ein Büchsenöffner ist, um Dosen aufzumachen. Du wirst nicht versuchen, mit dem Kugelschreiber jetzt eine Dose aufzumachen. So, jeder hat einen bestimmten Zweck, egal was er ist, wie stark und wie schwach er ist. Er hat eine Berufung. Wenn du nur eine Nummer bist, stehst du bei Gott nicht im Verzeichnis. Eine interessante Geschichte ist der Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der wurde auch gefragt, wer bist du? Bist du der Prophet? Bist du Elia? Was bist du? Was bist du eigentlich? Weißt du, Johannes der Täufer hat von Gott einen Namen bekommen, schon bei der Geburt. Dann sagt der Herr zum Zacharias, Vater Zacharias, der während dem Tempel da seine Zeremonien macht, sagt er, deine Frau wird einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes nennen. Ja, bei uns heißt keiner Johannes. Ja, ist egal, wenn bei euch keiner Johannes heißt, aber bei euch wird einer Johannes heißen und einer Johannes sein. Und der Vater hat es nicht geglaubt. Der war so ein sturer Bock. Verstehst? Er widerstand und er wurde stumm. Der wurde stumm. Und warum viele Menschen stumm sind und sprachlos sind und die Sprache verlieren, ist, weil sie nicht das tun, was Gott will, das getan und gesagt wird. Die verweigern Gott den Gehorsam. Und er wurde so lange stumm und unbrauchbar für den Dienst und überhaupt gar nicht mehr brauchbar für den Dienst, bis er auf der Tafel geschrieben hat, so soll der Junge heißen, Johannes. Diesmal. Johannes 1, Vers 19 und so weiter. Und Johannes sagt, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste, der dem Herrn den Weg bereitet. Du siehst, Johannes hat seine Identität bekommen schon im Mutterleib, schon vor seiner Geburt. Schon im Mutterleib wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Menschen haben schon vor der Geburt den Namen von Gott festgelegt. Du wirst so und so heißen. Ist egal, ob du dann nachher Annemarie heißt oder Max heißt, oder es spielt keine Rolle. Das ist menschlich. Aber Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Und jetzt heißt, finde deine Identität. Wie heißt du jetzt wirklich? Und Gott beurteilt uns nach unseren Tugenden. In England, unsere farbigen Geschwister, da heißt es Schwester Freude, Schwester Hoffnung, Schwester Liebe, Schwester sowieso oder Bruder sowieso. Weißt du, das entspricht dem Charakter, dem Wesen. Das heißt, bei diesen farbigen, die irgendwie so ja, Gott dienen und so weiter. In der Bibel haben Menschen, die Gott dienen, immer einen Namen. Die mit Gott leben, haben einen Namen. Der reiche Mann hat keinen Namen. Den interessiert der liebe Gott gar nicht. Der reiche Mann, der seine Tage verprasst, aber der arme Lazarus, der Gottvertraute. Lazarus, Gottvertraute. In der Bibel, wenn du genau nachguckst, haben alle Namen eine Bedeutung. Eine tiefe Bedeutung. Egal was. Eine tiefe Bedeutung. Die 10 Kundschafter, man weiß nicht, wer, oder die, ja, diese 10 Kundschafter, wer das alles waren. Man weiß aber nur von 2, wer es gewesen sind. Josua und Kaleb. Warum? Weil sie zu Gott standen. Die anderen, die haben nur Panik verbreitet. Die waren, ja, man könnte sie nachher 8 Panikmacher nennen. Aber die 2, die waren Zeugen Gottes. Sie haben gesagt, wir können, wir schaffen es mit Gottes Hilfe. Menschen, die nicht glauben, die Gott nicht folgen, die nicht für Gott leben, sind für die Ewigkeit bedeutungslos. Verstehst du? Es geht nicht, was du hier auf dieser Erde bist und auf dieser Welt wirst. Hier kannst du Schuhputzer sein oder Aschenputtel oder sonst auch was. Aber was bist du, was bin ich in der Ewigkeit? Was bin ich einmal, wenn ich bei Gott bin? Hast du da einen Namen und er wird uns bei unseren Namen rufen und unser Leben soll in sein Buch verzeichnet sein? Ich bin noch nicht am Thema. Ich arbeite nur an das Thema ein bisschen ran, versuche ranzukommen. Zu den Gläubigen sagt Gott, ich kenne dich, ich weiß von dir alles. Lies mal die Sendschreiben, auch wenn die noch so schwach waren, auch wenn die nicht perfekt waren. Gott sagt, ich kenne dich, ich weiß deine Werke, ich weiß, ja, beruhige dich, kehr um, verändere dein Leben, du bist noch auf dem Weg und solange du lebst, kannst du immer noch dein Leben verändern. Ich kenne dich, ich kenne dich. Lies mal die Sendschreiben, alle 7 Sendschreiben, ich weiß, was für eine Schwachheit du hast, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, ganz genau, Gott weiß, wie es dir geht. Kennst du dich selbst? Weißt du, was dir fehlt? Wenn du ehrlich vor Gott bist, wirst du entdecken. Wenn du dich in sein Wort, in seinen Spiegel hineinschaust, wirst du merken, was noch fehlt. Da denkst du, siehst, oh, da ist so ein Riss und da ist so Schandfleck, da ist etwas, das weg muss. So ein Muttermal, Entschuldigung, verstehst, das muss übertüncht werden, Herr, oder wegoperiert werden, was auch alles ist. Du bist von Gott geschaffen und du sollst vor ihm mal stehen in seiner Gegenwart Gott ist gegenwärtig, jetzt hier, haben wir gesungen. Aber eines Tages sollen wir in der Gegenwart Gottes stehen und wir sollen sehen, wer wir sind, was Gott von mir gewollt hat, nicht von euch. Ich muss rausfinden, was er von mir will. Und ich weiß eines oder ein paar Sachen, die ich weiß, und ich möchte euch ganz schnell sagen, dass ihr das auch wisst, dass das für euch alle gilt, mit diesem Petroleum, dass ihr den gleichen Geschmack habt. Wir sind Geliebte Gottes. Halleluja. Von Anfang an, auch wenn die Welt uns abgelehnt hat, die Eltern uns abgelehnt haben, die Geschwister uns abgelehnt haben, wir sind von Gott gewollt. Denk an Josef. Die Brüder haben ihn abgelehnt. Diesen Träumer, was will der Fantast, so Verrückte da in unserer Familie. Aber gerade Gott hat diesen Verrückten, diesen Träumer, diesen Fantasten erwählt, dass er eines Tages König ist und sie die Familie sogar rettet. Wir haben hier eine Familie gehabt, die haben ein behindertes Kind hier in der Gemeinde gehabt. Die sind jetzt mittlerweile woanders, nach Amerika ausgezogen, oder ausgewandert. Aber diese Familie hat zuerst am Anfang, als ich hierher kam, sehr gehadert. Warum haben wir ein behindertes Kind? Warum hat Gott uns so gestraft? Was haben wir verbrochen? Heute sagen sie, wir verdanken so viel diesem Kind, dass unsere Familie versorgt ist. Dann haben sie eine günstige Versicherung bekommen, da haben sie Kredit bekommen, da haben sie so viele Vorzüge bekommen, gerade durch das behinderte Kind. Und eigentlich, das behinderte Kind hat die Familie fast am Leben gehalten, als sie hier in Berlin waren. Ja, in aller Liebe. Und wir denken manchmal, behindertes Kind, ein mongolisches Kind, verstehst du? Oh, Syndromkind, furchtbar. Aber Gott hat ihnen zwar sehr viel Arbeit gegeben, aber auch sehr viel Gnade. Und ich konnte beobachten, all diese Jahre hindurch, Gott liebt uns, Gott ist für uns. Und wer kann gegen uns sein? Wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht. Sie sind schwierig für unseren Verstand zu begreifen. Du bist für das Leben geschaffen. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Erkenne deine hohe Berufung, wozu du geschaffen bist. Und dann hörst du auf, kleinlich und kleinkariert zu denken. Dann hörst du auf, mit Minderwertigkeitskomplexen zu laufen und zu sterben. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts, ich bin dumm, ich bin doof. Und was weiß ich, dann fängst du an, negativ über dich selber zu reden. Und die Geister, die du dann rufst, diese Geister werden sich bei dir einnisten. Entdecke deine Gaben in dir selber. Du kannst, was die anderen nicht können. Du bist, was die anderen nicht sind. Du bist ein Wunderwerk Gottes, Halleluja. Auch wenn du ein bisschen komisch bist. Gott liebt die Komischen, Halleluja. Gott liebt die Komischen, in aller Liebe. Entdecke die Weisheit Gottes in deinem Leben. Schwierige Wege sind Gottes Wege, in aller Liebe. Unverständliche Wege sind Gottes Wege. Wir sind geschaffen zu Königen und Priestern. Wenn du das mal begriffen hast, dann hörst du auf, so kleinkariert zu denken. Wir sind geschaffen zu Königen und Priestern. Wir sind nicht nur eine Nummer, wir sind Könige und Priester. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 15. Wir haben die Hoffnung, groß gemacht zu werden, bis zum Übermaß. Wir haben die Hoffnung, groß gemacht zu werden von Gott, bis zum Übermaß, bis es nicht mehr geht, bis es nicht mehr möglich ist. Wir haben aber diesen Schatz jetzt schon in diesen irdenen Gefäßen, wenn du merkst, was alles in dir drin steckt, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir sind Gerettete. Da denkst du nicht mehr, ich bin verloren. Bei uns ist alles hoffnungslos. Da läuft nichts mehr. Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Und in ihm haben wir die Erlösung und die Auslöschung aller Sünden. In ihm. Dann läufst du nicht und sagst, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin ein begnadigter Sünder. Ich habe die Gnade gefunden. Halleluja. Unsere Fähigkeit ist von Gott. 2. Korinther 3, Vers 6 noch ganz schnell. Der uns fähig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Weißt du, Gott hat dich befähigt, etwas anderes zu sein. Du bist ein Original. Und wenn du das entdeckt hast, dann brauchst du keinen Tempel mehr. Keine Priester, keine Altäre, kein Israel, kein Jerusalem oder keinen Theologen oder sonst etwas. Du hast die Salbung, du weißt, der Heilige Geist leitet mich, führt mich. Dann brauchst du keine menschlichen Erklärungen, wenn du die Bibel liest. Weißt du, plötzlich redet der Heilige Geist zu dir ganz persönlich. Ein Original. Du siehst mit den Augen Gottes dein Leben. Galater Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem wir ein Fluch für uns geworden sind. Wir sind befreit von dem Gesetzesfluch, in dem wir Fluch für uns gemacht worden sind. Du musst es nur zergehen lassen, fallen lassen. Und dann wirst du merken, was da drin steckt. Weißt du, plötzlich, dann nimmst du dich nicht mehr so wichtig, weil er für uns alles geworden ist. Dann sagst du, ich kann das alles da lassen, ich kann darauf verzichten. Werde ich sowieso nicht mitnehmen, wenn ich diese Erde verlasse. Weißt du jetzt, wer du bist und was du bist? Viele Christen sind ahnungslos. Ja, ich weiß nicht, was aus mir werden soll. Bete, frag den Willen Gottes für mein Leben. Der Wille Gottes für dein Leben ist, dass du ein König und ein Priester bist. Dass du Gott ähnlich bist. Sie schauen viel zu viel auf ihr Äußeres, auf andere Menschen und nicht auf das Innere, was hier drin ist. In dir steckt ein guter Kern. Und der muss freigesetzt werden. Deshalb bist du in der Gemeinde. Deshalb arbeitet Gott an dir. Sie schauen auf das, was sie nicht sind. Schau vielmehr, was wir sind. Nicht nur, was wir nicht sind. Wir sind nichts. Wir sind unmündig. Wir sind, ja. Paulus schreibt, nichts Großes, nichts Gewaltiges. Das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Auf, dass er zu Schanden mache, was etwas in dieser Welt ist. Entdecke das, was in dir drin steckt. Das Besondere. Und weißt du, was das Besondere ist in dir? Jesus Christus. Jesus Christus ist das Besondere. Nicht deine Tugenden, nicht deine Eigenschaften. Gott interessieren deine Tugenden gar nicht so groß. Er will sehen, ist Jesus in dein Leben reingekommen? Hast du ihn aufgenommen? Und er möchte nur Jesus in dir sehen. In Amerika, da ist ein superreicher Mann in der Zeit der Kriege, also vermögender Großgrundbesitzer, gestorben, der hat eine riesige Sammlung von Bildern gehabt und dann, als er dann starb, wurde die Versteigerung der Bilder, der Galerie, was er da gesammelt hat, wurde freigegeben nach dem Testament, wurden die Bilder versteigert. Und als erstes beginnt der Auktionär ein Bild, das die ganze Zeit im Schreibzimmer des reichen Mannes waren, nimmt er so, wer will dieses Bild haben? Ein Kinderbild eigentlich, oder? Ja, ein einfaches Bildchen. Und keiner wollte es haben. Alle haben nur den Kopf geschüttelt, wie kann man so mit die Versteigerung mit diesem Bild beginnen? Da geht nur Gärtner vorbei mit noch seiner grünen Schürze und sieht, dass da das Bild versteigert wird. Und er wusste, mein Chef, mein Boss, der mochte dieses Bild. Es hing bei ihm über dem Schreibtisch. Dann für Appel und Ei, er kauft das Bild. Und dann sagt der Versteigerer, und hiermit ist die ganze Versteigerung geschlossen. Denn das hing daran, wer das Bild des Sohnes hat, der bekommt die ganze Galerie. Wer das Bild des Sohnes hat. Der Sohn war ihm wichtig. Und genau das Gleiche passiert auch in dieser Welt. Wer Jesus hat, der bekommt das ganze Erbe, was im Himmel möglich ist. Das Übermaß, bis zum Übermaß. So. Entdecke das Bild des Sohnes. Wer das hat. Du musst dich nur mit Jesus identifizieren, dieses Bild annehmen und sagen, ich möchte so werden wie Jesus. Und das sein und das erreichen. Und dann hast du die wahre Identität in deinem Leben. Dann kannst du sagen, alles was ich bin, ist Jesus. Und alles was ich nicht sein möchte, das ist auch Jesus nicht. Das möchte ich nicht annehmen. Wie heißt es in der Bibel? Ich lebe, sagt Paulus, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Der stört sich da nicht groß an den Teufel. Wir haben ja diese Tage auch das Thema gehabt, du sollst den Teufel verärgern. Der geht seinen Weg. Weißt du, den imponiert das Negative nicht. Wer das Bild des Sohnes in seinem Leben hat, dann ist egal, was die Menschen sagen, was die Menschen denken. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Jeder Mensch ist einmalig, einzigartig, ein Wunderwerk Gottes, von Gott gewollt, von Gott angenommen, von Gott erlöst. Das ist der Mensch. Und jeder gehört zu Gott, wenn er es richtig begreift. Und muss ein Teil Gottes werden. An dem müssen wir arbeiten. Deshalb bist du hier heute Morgen. Entdecke deine Identität. Wer bist du? Und das kannst du nur entdecken durch den Heiligen Geist. Fleisch und Blut haben es dir, Petrus, nicht offenbart, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist muss dir zeigen, wie Gott dich sieht. Und wie Gott dich akzeptiert. Wie Gott dich angenommen hat. Und dann kannst du Mut zu dir selber haben. Dann kannst du über dich selbst hinauswachsen. Dann kannst du fest und unerschütterlich bleiben. Dann, wenn du den Herrn gefunden hast, das Bild, dann gehört die ganze Galerie, die ganze Ausstellung gehört dir. Er ist das Original. An dem hängt alles dran. Und durch die Gnade Gottes kannst du dich erst so richtig verwirklichen, wie Gott es will. Und dieser einfache Gärtner ist über Nacht reich geworden, weil er das Bild des Sohnes angenommen hat und gekauft hat. So nebenbei, beim Vorbeigehen. Und manche werden so beim Vorbeigehen erlöst. Und andere, die wollen das große Los irgendwie und wissen nicht, wie man das macht und machen es alles noch komplizierter. Das Original ist da, Jesus Christus. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gott gibt uns, nach Philipper 2, Vers 13, das Wollen und das Vollbringen. Wer das Bild hat, hat alles. Wer das Kreuz hat, hat alles, was am Kreuz geschehen ist. Gott in dir. Jetzt möchte ich ein bisschen weitergehen, ein Stückchen. Gott in dir ist wie ein Magnet. Wenn du Gott in dir hast, du ziehst alles Gute, Göttliche an. Und alles Ungöttliche stoßt du ab. Jesus in dir ist wie ein Magnet. Plötzlich merkst du, das kommt von selber. Da musst du gar nicht groß kämpfen, groß arbeiten und groß ringen. Es kommt von selbst. Alles dient zu deinem Besten. Und es wird dir gegeben, einfach so nebenbei. Es zieht an wie ein Magnet. Denk drüber nach. Denn wer da hat, dem wird es gegeben, dass er noch mehr habe. Und wer da nicht hat, dem wird sogar das genommen, was er hat. Hart, aber wahr. Dieser Magnet in dir zieht dich dorthin, wo Jesus ist. Du merkst auch, du wirst plötzlich gezogen, von Gott gezogen. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, dann durch mich. Niemand kommt zum Vater, dann durch mich. Und wenn der Sohn ziehe, wisse, du bist von Gott gezogen. Wenn du irgendwie ein bisschen Verlangen, Sehnsucht nach Gott hast, nach der Predigt, nach Bibel, nach Gebet, das ist alles, dieser Magnet in dir arbeitet, das dich so unruhig macht. Dein Leben ist kein Zufall. Weißt du, er gibt das Wollen und das Können, die Fähigkeiten. Er öffnet dir die Augen, dass du erkennst, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Gott schafft die Bedingungen für deine Entwicklung. Gott ist es. Und alles, was in deinem Leben geschieht, ist Erlaubnis Gottes. Gott lässt es zu. Auch wenn du dich verstehst, auch diese negativen Dinge, Krankheit oder Schwierigkeiten, Probleme, Sorgen, Kummer, all das sind Zulassung Gottes, weil Gott Gedanken des Friedens hat und nicht des Leides. Wir denken mal, Gott ist ein strenger Gott, ein böser Gott, der uns nur straft und züchtigt. Nein, Gott liebt uns, weil er das Beste für uns will. Nimm dich an, so wie du bist, wie Gott dich angenommen hat. Entdecke deine Identität. Selbstannahme ist wichtig. Viele lehnen sich selbst ab. Sie lehnen die Führung Gottes in ihrem Leben ab, die Fügung Gottes. Ja, Herr, hat es mir doch eine andere Frau, einen anderen Mann, eine andere Gemeinde, einen anderen Beruf gegeben, einen anderen Kopf, eine andere Hautfarbe. Versteht, wie wir mit Gott manchmal so hadern, wäre ich bloß nicht in dieser Hemisphäre hier geboren. Denken, ja, mir hast du nichts gegeben, hat der ältere Bruder gesagt, als der verlorene Sohn nach Hause kam. Immer mir, der hat immer auf den anderen geguckt, aber nicht auf sich selbst. Und der Vater sagt, Junge, was meines ist auch dein. Bedien dich, arbeite, nimm, schlachte und mach ein Fest. Weißt du nicht, was dir zusteht? Viele Menschen wissen nicht, was ihnen zusteht. Weil sie immer auf den anderen schauen. Guck mal, der kann in Urlaub gehen, der genießt die Welt. Ich denke, weißt du, wie neidisch dieser ältere Bruder war? Ja, der hat die Welt gesehen, der ist die Großstädte gewesen, der hat alles erlebt, verstehst du? Und ich sitze nur auf der Weide und weide die Schafe und ackere ein bisschen, verstehst du? Aber das ist alles, was, muss nur dem Ziegenbock zugucken, weiter nichts, verstehst du? Das ist mein ganzer Beruf. Und der sieht die ganze Welt. Der sieht alles, der entdeckt alles. Gott weiß, was das Beste für dich ist, weil er sogar die Haare auf deinem Kopf gezählt hat. Weißt, der hat die Haare auf dem Kopf gezählt. Psalm 139, Vers 1. Vielleicht kennst du, nein, da heißt es, du kennst mich von meiner vorgeburtlichen Phase noch. Da war ich noch gar nicht da. Hast du mich gewollt? Sogar, das ist alles genau geordnet in meinem Leben. Psalm 139, Vers 2. Ich weiß, wenn du dich hinsetzt und wenn du aufstehst, Gott weiß jede Reaktion, jede Handlung in deinem Leben. Ich kannte dich, Jeremia 1, Vers 4, ich kannte dich, bevor du empfangen wurdest. Ich kannte dich. Das heißt also, wir sind bei Gott bekannt und wir sollen jetzt unsere Identität entdecken. Gott kennt mich, Gott versteht mich, Gott kümmert sich um mich. Apostelgeschichte 17, Vers 8, Vers 26. Ich habe festgelegt, wann du geboren werden solltest und wie lange du leben solltest. Ich habe alles festgelegt, sagt Gott. Muss vorstellen. Wenn jemand stirbt, Die denken jetzt durch Zufall, Katastrophe, durch Unglück, wie auch immer. Nein, das ist festgelegt. Dein Todestag ist genauso festgelegt wie dein Geburtstag. 1. Johannes 3, Vers 1. Es ist mein Verlangen, dich mit Liebe zu überschütten, heißt es dort. Und Johannes 1, Vers 16. Jede gute Gabe, die du empfängst, kommt aus meiner Hand. Das sagt Gott. Und jetzt sollten wir freudig sein. Ich bin in Gott, ich bin Kind Gottes. Mir gehört der Himmel, mir gehören die Verheißungen. Jeremia 31, Vers 3 heißt es, mein Plan für deine Zukunft ist immer Hoffnung, immer das Beste. Oder nochmals Psalm 139, Vers 17, meine Gedanken über dich sind unzählbar, wie Sand am Meer. Meine Gedanken über dir, jeder Tag ist bis ins Detail geplant bei dem lebendigen Gott. Und Jeremia 32, Vers 40, ich werde nicht aufhören, dir Gutes zu tun. Auch wenn Schlechtes kommt. Auch wenn Winter, Eis und Kalt, Regen und Sturm, auch das gehört, auch die Herbststürme und die Frühjahrsstürme gehören dazu zum Leben, dass da die trockenen Blätter weggefegt werden, die dürren Äste abgerissen werden. Auch das gehört zum Leben. Epheser 3, Vers 20. Ich kann mehr für dich tun, sagt der Herr, als du dir selber vorstellen kannst. Ja, jetzt haben wir es. Verstehst du, er ist unser Vater. Der hat gute Gedanken für uns. Und wenn du das entdeckt hast, lebst du ganz anders. Viel gelassener, viel getroster. Ich stehe unter Gott und Gott hat die Kontrolle, die Übersicht über mein Leben. In Jesus und in der Liebe Gottes ist alles eingeschlossen. Und der Ausdruck der Liebe Gottes erfahren wir am Kreuz von Golgatha. Werde dir bewusst, für mich starb Jesus, nicht für die anderen. Für mich hat er den Preis bezahlt. Gott will, dass du in eine besondere Stellung hineinkommst, dass du besondere, ja, dein Beruf ausfüllst. Wir sollen Könige und Priester sein. Könige und Priester sein. Denk darüber nach. Gott sorgt für deine Entwicklung, nicht der Pastor und nicht die Gemeinde. Gott selbst sorgt für deine Ausbildung. Da kommt eine Krise, da brennt was an, da fällt was runter, da kommt jemand vorbei. Verstehst du? Gott sorgt für diese Begebenheiten. Er trainiert dich. Er piesackt dich. Du denkst ja, piesackt dich. Ja, nein, aber das ist Training. Die Beschwerden. Er will dich in eine bestimmte Position hineinbringen, durch alles, was um dich herum geschieht. Wir werden durch die Gnade Gottes zu dem, was wir werden sollen. In aller Liebe. Wenn du länger mit dem Heiligen gehst, wirst du merken, nicht nur Halleluja, Lob und Dank. Nein, wir lernen, wir sind in der Schule. Das ist die größte Bibelschule der Welt. Wir werden trainiert für unser Amt. Und unser Amt ist nicht nur, dass ich Doktor bin oder dass ich einen Beruf habe oder irgendetwas leiste. Nein, dass ich innerlich was werde. Geläutert, gereinigt, verklärt. Durch ihn sollen wir das erreichen, was er vorgesehen hat. Unser ganzes Leben von Anfang bis zum Schluss liegt in seinen Händen, in seiner Obhut. Weißt du, wer du bist? Weißt du, woher du kommst und wohin du gehst? Denk drüber nach. Das ist diese Kardinalfrage. Du bist bestimmt zur Krone der Schöpfung, nicht zum Schwanz der Welt, der letzte Dreck und der fernen Liefen. Du bist bestimmt zur Krone der Schöpfung. Und der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Er wird es, wenn er reift. Weißt du, wenn der Mensch geboren ist, was ist es? Da kann ich lesen, nicht schreiben, hat nicht einmal Zähne, kann nicht einmal beißen. Gar nichts. Der kann nur schreien. Das ist der Mensch. Der Mensch ist von Geburt an nur ein Klumpen Lehm. Eine Schleimsuppe, mehr nicht, auf Deutsch gesagt. Aber durch das, was Gott jetzt in unser Leben hineinwirkt und hineinbringt, was wir lernen, erst durch äußere und innere Bildung wird der Mensch Mensch. Ein Aufrechter, verstehst du? Bisher läuft auf alle vier und krabbelt. Muss getragen werden. Und dann läuft er aufrecht. Durch das, was wir lernen, werden wir Menschen. Wozu wir reifen. Nicht vom Intellekt allein. Weißt du, Intellekt allein macht noch niemand selig. Ich habe in Stuttgart einen Menschen bei mir in der Gemeinde gehabt, der 3 Doktortitel gehabt, war sogar Professor mal gewesen. Und du glaubst gar nicht, wie doof der war. Verstehst? Das tut mir leid, das zu sagen, verstehst? Der hat gesponnen die ganze Zeit. Der hat gesponnen vor lauter Weisheit. Dem ist der Verstand irgendwo durchgebrannt. Weil Weisheit rettet niemand. Allein dieses äußere menschliche Wissen, diese innere Reife. Aber vielleicht, ich habe hinterher an diesen Mann oft gedacht, vielleicht ist er innerlich so gereift, dass er gemerkt hat, du, das ganze Wissen ist nur Blödheit. Ich muss innerlich reifen. Und Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und ich habe eines festgestellt, manchmal hat er tolle Wahrheiten gesagt, wenn er so sich mit mir unterhalten hat. Da habe ich gewundert, und das wusste ich ganz genau, der Mann hat das nicht studiert. Das hat er nicht gelernt. Das ist irgendwie aus deinem Inneren rausgekommen. Und genau, gerade durch solche Leute kann Gott sogar mehr wirken, als durch diese Klugen und Weisen dieser Welt. Nur in aller Liebe. Wir werden erst Menschen durch das, was der Heilige Geist uns beibringt, durch das, wo wir die Stimme Gottes hören, was der Heilige Geist aus unserem Leben macht. Und er macht unsere sterblichen Leiber lebendig, Brüder und Schwestern. Er ist diesen Klumpen Lehm, was er zum Leben erweckt. So wie Jesus Christus aus dem Grab herausgekommen wurde oder ist, so holt uns der Heilige Geist aus dem Totenreich raus, aus der Materie raus, aus dem Materialismus raus und macht uns zu Söhnen und Töchtern Gottes. Wir werden verwandelt, veredelt und zu Königen und Priestern gemacht. Halleluja, das ist unser Beruf, unsere Berufung. Wir werden reif gemacht, und das bitte halte ich fest, durch Kämpfe, durch Leiden, durch Schwierigkeiten. Da kriegen wir die innere Reife, da kommen wir weg von den Menschen und kommen hin zu Gott, und dann können wir auch ganz anders auf die Menschen zugehen, können wir plötzlich mitfühlen mit ihnen. Das ist die andere Seite. Das ist unsere Bibelschule, das ist unsere Praxis. Hier lernen wir Gehorsam, Treue. Ich möchte ein anderes Bild nehmen. Ich wollte ja immer in meinem Leben als Bub, wollte ich Imker, Gärtner und so diese Naturberufe, weil wir eine Landwirtschaft hatten. Ich dachte, ich kann diese Landwirtschaft übernehmen nachher im Bayerischen Wald und Imker und Gärtner zu werden. Aber das habe ich nicht geschafft. Gott hat anders geführt, aber ich habe mich mit Bienen sehr beschäftigt. Mich haben Bienen interessiert. Wir haben in der Nachbarschaft einen Imker gehabt und beschäftigt. Und das hat mich sehr interessiert. Wie kriegt man Bienen, König und einen ganzen Bienenschwarm? Und weißt du, die normale Biene, also Bienenkönigin, die Bienenkönigin ist eine ganz normale Biene, aber die wird gefüttert von den anderen. Auf bestimmte Art und Weise, die wird gefüttert. Und genauso ist es, wie wir Könige und Priester werden. Wir werden von dem ganzen Bienenschwarm gefüttert. Wir bekommen immer Royal Gelee. Verstehst du? Diese Königsspeise, wir werden gefüttert und gefüttert und gefüttert. Und die Königin muss nur eines tun, Eier legen. Und manchmal bis zu 2000 Eier am Tag. Verstehst du? Und die wird gefüttert. Natürlich ist kein Vergnügen, aber diese Königin wird gefüttert und durch Fütterung ist sie zur Königin geworden. Und genauso dein und mein geistliches Leben wird zu König und Priesterschaft entwickelt, wenn wir gute Speise bekommen. Royal Gelee, also guten Honig, nicht den normalen Honig und so weiter. Nein, diesen König, so werden wir Könige, durch Fütterung, durch Zuführung. Weißt du, der ganze Stamm füttert die Königin, sorgt für die Königin, was auch immer ist. Durch die Predigten, die du hörst, durch diese besondere Behandlung, die du erfährst, durch den Herrn und von den Drohnen und von anderen Bienen, denn im Bienenstock hat jede Biene eine bestimmte Funktion. Und so dient jeder mit der Gabe der Königin, und so passiert es auch in deinem Leben. Und es ist etwas ganz Wichtiges, was ich gar nicht wusste: Man darf niemals fremden Honig den Bienen geben. Denn da kommen die Krankheiten. Wenn man fremden Honig gibt von anderen Bienenstock und so weiter, das muss im Bienenstock von selbst erzeugt werden. Und wenn man Bienen mal nachfüttern muss oder zufüttern muss, dann muss man im Stock den Honig reinlegen. Und die Bienen müssen selbst zuerst mal verarbeiten und dann der Königin und dem ganzen Schwarm geben. Und so geschieht es auch im Geistlichen. Denkt darüber nach, die Natur lehrt uns all das alles. Lehrt das alles. Und das sagt uns sehr viel, auch für die Gemeinde, für das geistliche Leben. Wir werden gefüttert. Und da kommen aber auch natürlich auch Räuber, die wollen den Honig plündern. Natürlich, der schlimmste Räuber ist der Imker selber. Und der nimmt es dann weg, verstehst du? Und das ist der Herr. Der Herr holt den Honig. Wir sind für den Herrn da, für den König. Die einzelne Biene wird gefüttert, genährt. Und das, damit sie plötzlich eine andere Art wird. Und durch die Fütterung und durch deine geistliche Ernährung, durch das, was in deinem Leben hineinkommt, was Gott zulässt, da wirst du das, was Gott werden möchte. Eine Königin, ein König. Ja. Das, was du konsumierst, Das, was du aufnimmst, das bestimmt dein Leben. Wer bist du? Wozu bist du geboren? So, es gibt verschiedene Funktionen. Es gibt nur eine Bienenkönigin im Schwarm und im Stock, aber für fast 50.000 Arbeitsbienen. Und die haben ganz verschiedene Funktionen. Das sind die Baubienen, die Armenbienen, die Wächterbienen, welche, und dann die Sammlerbienen, die dann sammeln. Aber alle haben eine bestimmte Funktion. Und jeder ist in seiner Arbeit wichtig, unerlässlich. Die Bienenkönigin, die herrscht nicht, die leidet, die muss 2000 Eier am Tag legen. Verstehst du, damit dieser Schwarm am Leben bleibt und erhalten bleibt. Weißt du, wer du bist und was du bist, was für Funktion dein Leben hat, deine göttliche Funktion, wozu du geboren wurdest, was die göttliche Absicht in deinem Leben ist, was die Gedanken des Herrn in deinem Leben gewesen sind. Weißt du, wir sind bestimmt, zu der Fülle des Lebens einzugehen, den ganzen Reichtum Christi kennenzulernen. Deshalb, du brauchst gute Speise, gute Ernährung, geistlich gesprochen auch in erster Linie. Lebe nicht auf Sparflamme. Oh, mir reicht's, wenn ich nur alle 4 Wochen in den Gottesdienst gehe oder Weihnachten, Ostern und vielleicht Pfingsten noch den Gottesdienst besuche. Wie werde ich in meine Berufung hineinkommen oder geraten? Du bist angelegt, das alles zu sein. Jede normale Biene hat die Möglichkeit, eine Königin zu werden. Aber durch die Speise, durch die Ernährung. Und für mich persönlich im Geistlichen durch Selbstkontrolle. Selbstkontrolle. Sich auf ein Ziel fixieren. Deine Bestimmung ist sehr eng mit deinen Entscheidungen verbunden und verknüpft. Und dann Entscheidungen nicht nur, dass du die triffst, sondern auch zu den Entscheidungen stehst. Zu deinen Neigungen. Das, was in deinem Leben ist. Dass du deine Neigung akzeptierst. Und das ist, wie Gott dich auf die Spur bringt. Die Neigung, deine Bestimmung. Du sollst einen Thron besteigen und du sollst herrschen. Dazu bist du bestimmt und erwählt von Gott. Nimm deinen Platz ein. Füge dich deiner Bestimmung. Aber nein, lieber Gott, ich will das nicht. Ich habe neulich eine Sendung gehört, da ist einer, glaube ich, schon 25 oder 30 Jahre Toilettenputzer. Und er sagt, da gehe ich so richtig auf, die begegne so viele Menschen am Tag. Und Toilettenputzer. Und der will nicht. Dann, warum wollen sie nicht? Dann sagt, ich bin hier zufrieden. Toilettenputzer in einem Kaufladen oder Restaurant irgendwo. Los. Folge dem Heiligen Geist, seiner Leitung, zu deiner Bestimmung, wie er dich leitet. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, der hätte studieren können. Die Mutter hat in Celle ein eigenes Krankenhaus gehabt. Die Mutter legte so großen Wert. Mein Sohn muss Mediziner werden. Der hat das Studium abgebrochen, ist nach Afghanistan gegangen, auf der Drogenroute süchtig geworden. Dann kommt er zu uns und bekehrt sich in Stuttgart. Und weißt du, was der will? Postbote werden. Und er ist bis heute Postbote. Weil er sagt, ich möchte an der frischen Luft. Mutti, wenn ich dein Leben anschaue, wir saßen mal miteinander zusammen, wir redeten. Und ich konnte den Sohn nicht überreden. Geh zu Hause zu deiner Mutter. Mutter möchte die Klinik dir eines Tages übergeben. Nein, ich möchte Postbote bleiben. Und ist Postbote geblieben. Jeder muss seine Berufung erkennen, seinen Beruf erkennen, wo er glücklich ist, wo er zufrieden ist. Und du wirst krank, wenn du im falschen Beruf bist. Wenn du im falschen Beruf bist, wenn du falsche Dinge tun musst, die dir gar nicht liegen, die dir stinken, dich ekeln und zum Kotzen sind. Ja, verstehst du? Das ist, was ist wichtig. Wie heißt du? Was machst du? Ja, ich heiße Johannes der Täufer, verstehst du? Und Johannes hat sich angenommen, wie er war. Und wir müssen lernen, vom Heiligen Geist geführt und geleitet zu werden, nicht nur im Mutterbauch hüpfen, sondern wir müssen lernen, uns dann anzunehmen. Wie war der Johannes? Johannes war anders gekleidet wie die anderen Leute. Ein Kamelhaarmantel, ledernen Gürtel und seine Speise war wilder Honig und Heuschrecken. Guten Appetit. Honig ja, aber diese Heuschrecken. Verstehst du? Das war für ihn seine Delikatesse. Das wird extra betont. Das war seine Lieblingsspeise. Ich könnte jetzt eine Predigt über Honig und Heuschrecken was halten. Heuschrecken fressen alles kahl. Verstehst du? Und die hat er gegessen, Entschuldigung. Weißt du, nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat. Kopier niemand anders. Johannes hätte weißes Mehl essen können, gutes, leckeres, mageres Fleisch essen dürfen, weil er Priestersohn war, Sohn eines hohen Priesters. Aber was ist mit Johannes? Nein, er isst lieber Heuschrecken. Das ist seine Speise. Und er predigt nicht im Tempel, weil er wäre normalerweise in der Nachfolge von Zacharias ein hoher Priester gewesen. Aber nein, er ist am Jordan, da wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen, an einer Furt, wo die Leute vorbeigehen. Er sagt, hier, das ist mein Platz. Auch wenn niemand mir zuhört, ich diene hier dem Herrn. War ein Original. Verabschiedete sich von seiner Gesellschaft draußen am Fluss. Zuerst ist niemand da. Weißt du, er verlässt das Establishment und dient Gott am Jordan. Nicht in Jerusalem, Jordan ist es. Aber die Leute von Jerusalem und Judäa kommen raus zum Jordan und wollen sich taufen lassen. Und dann behandelt er die Leute von Jerusalem und Judäa gar nicht so zart und sanft. Ihr Ottergezüchte, was wollt ihr? Wollt ihr den zukünftigen Zorn Gottes entgehen? Wer hat euch geboten, Buße? Hier sich taufen zu lassen, tut Buße, rechtschaffene Frucht. Und. Er ist nicht so, weißt du, als Priester, man muss nett sein, lieb sein, man muss die Leute versöhnen und mit Gott versöhnen. Nein, er sagt den Leuten knallhart die Wahrheit, lasst euch mit Gott zuerst versöhnen. Er wirkt an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat, am Jordan. Am Jordan. Und das ist nicht nur den Namen haben, Johannes, sondern auch dort wirken, wo Gott einen hingestellt hat. Und so wirken, wie Gott es wollte. Denn wir sind ja seine Händewerk. Die Bestimmung hat was mit unserer Berufung zu tun. Johannes lebte das Leben Gottes. Schon im Mutterleib wurde er erfüllt und blieb so weit wie möglich. Er sah aus, zuerst einmal, wenn ich so den Johannes anschaue, ich würde für den keine 5 Pfennig geben oder 5 Cent. Weißt du, er hat vergeblich gearbeitet, dort am Jordan. Was soll's? Was ist übrig geblieben? Als dann Jesus getauft wurde, laufen die Leute alle weg. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen, verstehst du? Ja, das ist sein Spruch. Sitzt nachher im Knast. Ist das die Vision von einem Messias, von einem gesandten, berufenen, bestimmten Gottes? Er hat den Grundstock gelegt für Jesus. Er war der Wegbereiter des Herrn. Weißt du, er hat die ganzen Jünger, was da kamen, Petrus und all die anderen, Nathanael und Philippus, das waren alles Schüler von Johannes, den Täufer. Er hat die Gemeinde eigentlich gebaut, aber dann verfliegt alles, versandet alles, verläuft sich alles und er sitzt im Gefängnis. Aber was sagt Jesus über diesen Johannes? Der Größte, was von Menschen geboren ist, ist Johannes der Täufer. Der Größte. Er ist der Größte. Warum? Weil er in seiner Berufung reinkam. Und wichtig ist nicht, was die Menschen von einem denken, von einem sagen, sondern was sagt Jesus, was sagt der Heilige Geist, was sagt Gott von einem? Wahre Identität, unsere Bestimmung zeigt, was wir wirklich sind. Das merken andere gar nicht. Die anderen übersehen es. Ach, nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Was ist dann einer, der Gott dient und für Gott lebt? Entdeck dich selbst. Weißt du, du machst eine Arbeit, die Leute verstehen das nicht. Aber du tust für den Herrn, du gibst dem Herrn, du lobst den Herrn, so gut du kannst. Geh in die Wüste. Dort, wo du auf dich selbst allein gestellt bist, wo du nur an dich selber glauben musst. Und sonst kannst du dann gar nicht mehr glauben. Nur noch den Wind, Sonne und Sterne. Erst wenn du die Versuchung überlebt hast in der Wüste. Der Heilige Geist hat Jesus in der Wüste hineingeführt und er musste von sich selbst erlöst werden. Jesus musste auch von sich selbst erlöst werden. Von diesem Machtgerüst und sprich zu den Steinen. Spring runter. Alle diese Reiche will ich dir geben. Weißt du, Jesus musste lernen, ja, von dem Menschlichen, von dieser Materie, von dem Materialismus, von dem Sichtbaren, auch erlöst zu werden. In aller Liebe, auch wenn er der Sohn Gottes war. Wir sind auch Söhne und Töchter Gottes und müssen von diesen Dingen erlöst werden. Von dem Machtgefühl. Wenn ich bete, passieren Wunder. Passiert gar nichts. Und will auch gar nicht, dass passiert. Wenn ich etwas mache und wenn Gott nichts macht. Lies die Bibel. Wenn du die Bibel richtig liest und erfolgreich anwendest und lernst und so weiter, und dich selbst bezwingst, vom Wort Gottes her, dein Ego, dass dich deine Hand nicht mehr ärgert, dein Auge dich nicht mehr ärgert, deine Füße dich nicht mehr ärgern, dein Kopf dich nicht mehr ärgert, deine Haare nicht mehr ärgern. Versteht? Verstehst du? Wir haben vorhin gehört, da haben sich Leute unterhalten, von Friseure, verstehst du? Ja, die Haare sind alle gezählt. Unsere Haare sind gezählt. Weißt du, wenn du dich ärgerst, mir gehen die Haare aus, kriege ich erst eine Glatze. Was mache ich denn? Dich selbst bezwingen, sich selbst annehmen, so wie ich bin und auch so leben und sich gar nicht mehr so wichtig nehmen. Ich könnte noch einige sagen, guck mal, dieser Elia, da kommt der Naaman, so ein prominenter, eine hochgestellte Persönlichkeit, General Naaman, kommt zum Elia und sagt, ja, ich möchte von ihm geheilt werden, ich habe Aussatz. Wir kennen ja diese Geschichte, ich will nur ganz schnell machen. Aber der Elia ist so im Beten, hat vergessen, seinen Kopf zu bedecken beim Gebet, weil er eine Glatze hatte. So war dieser Elia, da betete er. Und da kommt der Gehasi rein und sagt, Meister, da ist draußen mein General, der will von dir geheilt werden. Ach, schön, sag ihm schönen Gruß, der soll zum Jordan gehen, sich 7-mal taufen lassen und dann werden wir sehen, was da passiert. Und hat weitergebetet. Er hat sich gar nicht wichtig genommen. Weißt du was, stell dir mal vor, was wäre bei uns, wenn der Bundeskanzlerin kommt oder Bundespräsident kommt oder der Herr Obama oder Herr Trump oder wie die Herrschaften alle die Großen heißen oder irgendetwas Großes, wir würden gleich auf die Knie fallen. Aber der betet weiter zu seinem Gott. Sag ihm schönen Gruß, er soll sich 7-mal im Jordan taufen. Verstehst? Das ist Erlösung. Das ist, wie Gott uns gebraucht, dass wir uns selbst nicht mehr wichtig nehmen. Ist doch egal. Wir sind alles Menschen. Aus Fleisch und Blut. Wir sind alles Menschen. Das ist sich selbst bezwingen, sich selbst nicht mehr wichtig nehmen und wissen, ich gehöre Gott, ich diene Gott. Der Gottesdienst ist mir wichtiger als Menschendienst. Als Menschen zu dienen. Erstens dann, weißt du, wenn du zur Ruhe Gottes eingegangen bist und dich ganz auf die Seite Gottes stellst, dann lebst du richtig. In Hebräer 12 noch ganz schnell, da heißt es hier, Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, so wie dieser Elia jetzt mal in diesem Fall, und so weiter. Obwohl er hätte Freude haben können und so weiter, aber er erduldete das Kreuz und die Schmach und Schande und so weiter, hat er gering geachtet, gar nicht so wichtig genommen. Weißt du, er hat seine Identität in Gott gefunden, der Herr. Elia hat seine Identität in Gott gefunden, hat sie gar nicht mehr so wichtig genommen. Ich bete, ich stehe vor dem Herrn. Und Moses, auch so ein Typ, verstehst du, lass doch Ägypten, Ägypten bleiben. Ich brauche keine Pyramide für meine Beerdigung. Und er liebte lieber die Schmach mit dem Volk Gottes als die Schätze Ägyptens. Er lebte ganz anders. Ich sage dir eines, wenn du deine Identität entdeckst, manchmal brauchst du 80 Jahre dazu, so wie Moses, oder 40 Jahre, verstehst du, bis du kapierst und sagst, ich schmeiß alles hin, ich steige aus, wandere in die Wüste und so weiter. Du bist kein Versager, wenn du irgendwo dich veränderst. Nein, du stehst da, weil du Gott gefunden hast. Du bist eine neue Kreatur. Ja, weißt du, du hast alles aufgegeben. Paulus, du hast dein ganzes Studium aufgegeben. Du hast alles losgelassen. Du nimmst dich nicht mehr wichtig. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin von Gott angenommen und ich diene Gott. Und Gott wird sich zu dir bekennen. Fang an, so zu leben. Entdecke die göttliche Fülle in dir. Entdecke, was in dir drinsteckt. Durch Jesus Christus, durch die Einfachheit. Sei nicht so kompliziert. Die meisten Leute sind kompliziert. Je komplizierter etwas ist, desto denken, desto gewaltiger ist die Sache. Wer Jesus angehört, der gehört einer ganz anderen Welt an. Dem Reich Gottes. Erst durch den Glauben verwirklicht er sich selbst, durch seine Beziehung zu Gott. Jesus in dir, das macht dich zu einem rechten Christen, einem rechten Menschen und die Bestimmung. Und wir sind zu Königen und Priestern bestimmt. Jeder einzelne von uns. Aber wir müssen gefüttert werden. Kräftig gefüttert werden. Immer wieder Royal Gelee, verstehst du, Königs Gelee, Königshonig. Du bist dann plötzlich, ja, das, was Gott aus dir wollte, anders als die anderen. Und das ist der Ausweis. Weißt du, dass du anders bist. Du fühlst dich anders. Du erhöhst dich nicht. Weißt du, bleib schön demütig. Du spürst, ich bin anders, aber ich muss nicht jedem zeigen, jeder muss nicht sehen, ich bin ein Christ oder ich bin ein Heiliger oder ich bin ein super Frommer. Nein. Du weißt, was du bist und es ist egal, ob die anderen wissen oder nicht. Und ich sage dir ein Geheimnis. Je weniger die anderen von dir wissen, desto glücklicher darfst du dich schätzen. Desto glücklicher, gesegnet darfst du schätzen. Dann wird dir auch die niemand nachjagen und nachlaufen. Weißt du, wenn du gleich halt protzt daher und zeigst jedem, was du bist und was du hast. Ich kenne ein paar Millionäre. Ich bin diesen Leuten begegnet. Aber ich kenne einige, die protzen, die zeigen, ach, kommen sie mit einem riesigen Mercedes vorgefahren oder andere Autos vorgefahren. Also bei mir in der Garage hat auch einer so einen Wagen, der deckt sogar in der Garage mit Teppiche zu, damit nicht das Auto erfriert. Verstehst du? Das ist entsetzlich. Weißt du, ein riesiges Auto, das kostet bestimmt bald 100.000 Euro. Weißt du, aber da deckt er noch mit Teppiche zu. In aller Liebe. Aber diese Millionäre, die ich kenne, weißt du, die laufen in den Jeans, die durchlaufende Schuhe, wenn sie einen Nagel auf der Erde finden, heben sie auf. Verstehst du? So kleinkariert. Und ich weiß noch von einem, der hat telefoniert, sogar von der Telefonzelle früher. Jetzt hat er Handys jetzt mittlerweile. Von der Telefonzelle, damit er weiß, wann er aufhören muss, damit er nicht zu lange telefoniert. Verstehst du? Von nichts kommt nichts. Und man muss bescheiden und demütig sein. Und weißt du, wenn jemand so groß daherkommt, die wollen alle eine Spende. Aber wenn du nicht ärmlich aussiehst, einfach aussiehst, verstehst du, da lassen die Leute dich in Ruhe. Und wir sollen von Leuten in Ruhe gelassen werden, indem wir wissen, wer wir sind. Und die Leute müssen uns verraten, wenn es darauf ankommt, wer wir sind. Jesus musste verraten werden, wer er ist. Denn die Leute haben ihn genauso empfunden wie alle anderen. Er war ein ganz normaler Mensch. Aber er hat was Besonderes gehabt. Wenn er was sagte, das hat er Hand und Fuß. Autorität hat er gehabt. Und deshalb ist es so wichtig, lasst uns besondere, erwählte Persönlichkeit werden. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Entdecke dich selbst. Durch den Heiligen Geist, durch die Gnade Gottes, die in dein Leben hineinkommt und Christus verherrlicht. Der Heilige Geist, Vater, ich danke dir und ich segne die Gemeinde, die dein Wort heute Morgen gehört hat. Und jeder Einzelne ist so wichtig. Jeder Einzelne ist etwas Besonderes, etwas Einmaliges. Jeder Einzelne löst eine Lawine aus. Jeder Einzelne kann etwas Großes bewirken, wenn er sich von dir gebrauchen und segnen lässt. Wenn er auf dich hört und nur auf dich hört und sich selbst entdeckt, seine Funktion, sonst wäre ein David mit einem Kieselstein kann er den Riesen schlagen. Herr, wir müssen nur wissen, wer wir sind und was wir in der Hand haben. Herr, wir sind von der Gnade Gottes beseelt, von der Gnade Gottes erfüllt und wir dienen den Menschen durch die Gnade, die uns gegeben wird und jeder auf seine Art und Weise, Herr Jesus. Und mach uns alle zum Segen für andere. Und Herr, nicht nur zum Segen für andere, Herr, mach uns zu Königen und Priestern. Mach uns zu Dienern des lebendigen Gottes. Halleluja, zu Königen und Priestern. Das ist unsere Erwählung, das ist unsere Bestimmung. Nichts mehr und nichts weniger. Das Übermaß, dass es nicht mehr weitergeht, Herr. Und wir sollen versetzt werden an himmlische Örter. Dort ist unser Platz, dort ist unser Zuhause. Halleluja. Segne meine Geschwister, wenn jemand krank ist, wenn jemand traurig ist, wenn jemand seinen Lieben verloren hat. Du bist bei uns, Jesus, und du richtest die Kranken auf. Danke, Herr Jesus. Amen.